SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi, grüß dich.
Werner, warst du eigentlich von Hochwasser oder vom Starkregen betroffen?
Nein, ich lebe in einer der ganz trockenen Ecken Deutschlands, das ist Rheinhessen, und bei uns ist das Problem ein ganz anderes, auch wenn es die gleiche Ursache hat, nämlich den Klimawandel.
Okay, wir reden gleich mal drüber. Ich bin übrigens persönlich auch nicht betroffen, aber meine Eltern, da ist bei der Tante nebenan der Keller vollgelaufen und beim Papa stand sein heißgeliebter Garten unter Wasser. Also bei weitem nicht so schlimm, ne, wie hier in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen, aber die Geräte sind kaputt und die Gartenhütte und der Teich ist jetzt quasi einfach verschlammt, die Fische sind tot, und es ist also interessant, weil er überlegt jetzt, wie er den Garten an die Extremwetterereignisse anpassen kann. Und da geht's ja in unser Thema rein, in die Klimaanpassung. Das ist ja ein großes Wort, was auch gerade in der Politik verwendet wird. Und wir schauen mal, was können wir eigentlich tun, um mit den Extremwetterereignissen besser klarzukommen. Und jetzt ist die Frage, wie fangen wir an?
Ich glaube, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, warum Anpassung so lange kein Thema war und jetzt plötzlich eins geworden ist. Also zum einen, klar, weil wir plötzlich was fühlen. Mhm. Das war zum Beispiel der Tornado auch in Tschechien, das ist ja auch nicht weit weg, ein richtiger Tornado mitten in Europa, das kann uns morgen auch treffen. Mhm. Und der hat auch enorme Schäden angerichtet und dann natürlich diese Hochwasser. Das hat es uns jetzt fühlen lassen, aber es gibt noch einen anderen Grund. Anpassung war auch bei Umwelt- und Klimaschützern lange ein Bähwort. Die Geschichte geht so: Als man über Klimaschutz angefangen hat zu reden, war es unglaublich wichtig, erstmal rauszuarbeiten, dass man das Klima schützen muss. Das heißt, dass man was tun muss, damit der Klimawandel nicht so schlimm wird. Mhm. Und jede Diskussion darüber, dass man sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anpassen könnte, hätte den Druck aus dem Kessel rausgenommen. Dann sind sofort die Geister aus der Flasche gekommen und haben gesagt, ja gut, also wenn man sich ja anpassen kann, dann können wir den Klimawandel ja genauso gut auch laufen lassen, passen wir uns halt lieber an. Mhm. Und das ist der Grund, warum zuerst über wirklich Jahrzehnte man gesagt hat, wir reden nicht über Anpassung, wir reden nur darüber, wie wir den Klimawandel vermeiden können. Und erst jetzt, so seit 10 Jahren ungefähr, da wir sehen, es geht ja nicht mehr anders.
Ja.
Es sind ja schon Folgen da, die wir ertragen müssen. Da ist Anpassung plötzlich auch hoffähig sozusagen als Thema.
Aber es war so absolut unterschwellig. Also ich wusste nicht, dass es irgendwie ein Thema ist, aber jetzt habe ich hier was in der Hand. Da geht es ins Jahr 2008, da sind zwei Dinge passiert. Ich
Ganz
habe
genau.
ein mittelschlechtes Abitur gemacht und das Bundeskabinett hat beschlossen, die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Und ich habe mir diese extrem vielen Seiten durchgelesen und es ist absurd, 2008, was hier alles drinsteht. Es wurde alles bewertet, was auf uns zukommen könnte, und da stehen so tolle Sachen drin, wie die Wahrscheinlichkeit für Hochwasser durch häufigere und intensivere Starkniederschläge wird steigen. Da ist auch drin, dass der Schienenverkehr betroffen sein kann. Die haben wirklich sich alle Handlungsfelder angeschaut. 2008. Mhm. Dazwischen gab es auch nochmal zwei Aktionspläne. Aber das ist ja erstmal schön auf dem Papier, aber so richtig viel passiert ist nicht.
Nee, weil die Aufgabe eigentlich so gewaltig ist, dass die gar nicht wussten, wo sie anfangen sollten. Es gibt Dinge, die gemacht worden sind. Also zum Beispiel, und das war ziemlich naheliegend, auch in der Diskussion sehr lange, sehr weit vorne, die Meeresspiegel steigen, wir müssen die Deiche erhöhen. Mhm. Und tatsächlich, da ist auch die Planung geändert worden an der Nordseeküste, zum Beispiel Niedersachsen, aber gilt für die ganze Küste. Da hat man die Sicherheitsreserve, die sogenannte, auf den Deichen von 50 Zentimeter auf 1 Meter erhöht. Und es gibt noch die Möglichkeit, dann nochmal 1 Meter draufzusetzen. Entsprechend wird jetzt schon gebaut. Das kostet aber Geld. Früher hat Niedersachsen aufgewandt 63 Millionen Euro, nach diesem Beschluss 100 Millionen Euro für den Ausbau. Und daran sieht man, Anpassung kostet Geld. Und da überlegt sich jeder genau, wo er wie viel denn überhaupt anpassen will. Und, das ist ja die andere Alternative, wie viel er bereit ist, ein Risiko zu tragen, wenn er sich nicht anpasst und es ihn doch erwischt.
Absolut. Jetzt ist die Frage, gehen wir schon rein in die ganzen Maßnahmen, beziehungsweise warum Anpassung auch so lange stockt? Oder gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen noch mal ganz kurz, was auf uns eigentlich zukommt? Das wäre, glaube ich, auch mal vernünftig noch ganz kurz. Weil was ich super interessant fand, war, dass das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sagt, in Deutschland könnten schon in 20 Jahren, also in den 2040er, 7-mal so viele Menschen stark von Fluten betroffen sein, wenn wir keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das ist auch regional nochmal unterschiedlich. In Baden-Württemberg waren es 15-mal mehr Menschen von Hochwasser betroffen, in Niedersachsen 12-mal, in Brandenburg 8-mal. Und ich finde interessant, dass ein Mitautor gesagt hat, wir waren überrascht, dass selbst in hochentwickelten Ländern mit guter Infrastruktur der Anpassungsbedarf so groß ist. Also Fluten und Hochwasser. Dann haben wir extreme Hitze und Dürre. Haben wir jetzt gerade auch in Kanada erlebt, ne, und in Russland.
Und wenn man das unter dem Aspekt Menschenleben anguckt, ist extreme Hitze bei uns in der Tat das größte Problem. Auch wenn die Schäden an der Ahr jetzt sehr groß sind und es Opfer gegeben hat. Die Hitzewellen sind auf absehbare Zeit das mit Abstand die größte Gefahr für Leib und Leben von Menschen. Wir haben Zehntausende von Menschen vorzeitig in den Hitzewellen von 2003, 2018 verloren. Das ist immens, was da an Folgen eintritt. Auch da gibt es natürlich Anpassungsmöglichkeiten. Aber über Hitze reden wir sehr selten, obwohl die Zahl der heißen Tage jetzt schon sich verdreifacht hat seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts.
Ja, und der Witz ist also, dass Hitze, finde ich, immer so unterschwellig läuft. Es ist dann heiß und man bekommt das nicht so richtig mit. Jetzt in Kanada war es extrem und da hat man auch wirklich gesehen, es sterben Menschen, vulnerable Gruppen, ältere Menschen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Mhm. Aber Hitze, also ich finde, so ein Unwetter ist immer präsenter als Hitze.
Ja, es schlägt halt kurzfristig zu und man sieht besser die Folgen. Bei Hitze sieht man die Folgen ja nicht so, liegen die Menschen dann auf den Intensivstationen. Aber ansonsten ist das einfach nicht so, hat nicht diesen Fanatismus. Charakter wie ein Unwetter. Aber Hitzeschäden nochmal ist bei uns wahrscheinlich das größte Problem. Dann haben wir natürlich noch das Problem mit der Hitze verbunden, die Trockenheit. Mhm. Und da haben wir ja auch schon Vorgeschmack drauf gehabt. Und wenn man sich die Studie, die jetzt gerade 25 Bundesinstitute gemacht haben, gerade jüngst, was Klimaauswirkungen in Deutschland anbetrifft, anguckt, dann sieht man, das ist exorbitant. Also auf kurze Sicht im nächsten Jahrzehnt ist vor allen Dingen sind Regionen entlang des Rheins im Südwesten, wieder mal meine Heimat Rheinhessen, ganz extrem betroffen und der Osten Deutschlands. Da ist durch die Trockenheit und die Hitzewellen unmittelbar sozusagen Anpassungsbedarf da. Aber, und das ist das andere, wenn man es dann über das ganze Jahrhundert sich anguckt, dann ist ganz Deutschland extrem betroffen. Das heißt, eine extreme Veränderung von Temperaturen. Und diese 25 Institute rechnen mit zwei verschiedenen Szenarien. Das fand ich auch interessant. Nämlich einem positiven Szenario von plus 2,4 Grad. 1,6 haben wir schon in Deutschland. Und das Negative ist 3 Grad in diesem Jahrhundert. Und da wird es eben aschgrau, was Hitze, Trockenheit und landwirtschaftliche Erträge betrifft. Ohne Bewässerung geht da fast nichts mehr.
Du sprichst wahrscheinlich vom Klimawirkungs- und der Risikoanalyse in Deutschland, schätze ich mal, genau. Ja, vom Umweltbundesamt dann auch herausgegeben. Und tatsächlich, ich habe es mir vorhin auch angeschaut und ich bin, also wenn es mal so schwarz auf weiß hat, sie haben ja auch wirklich jedes Handlungsfeld durchgegangen, Verkehr, Infrastruktur, Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft, Bauwesen. Es ist schon Wahnsinn, was jetzt schwarz auf weiß da liegt, was auf uns zukommt. Und diese pessimistische Einschätzung sagt eigentlich bei vielen Dingen, okay, hier ist die Gefahr sehr, sehr hoch.
Ohne Anpassung.
Genau, ohne Anpassung. Niedrigwasser. Aber genauso hoch auch Hochwasser. Wir haben die Belastung der Hochwasserschutzsysteme, ganz große Gefahr, Sturzfluten, aber auch der Grundwasserstand, großes Problem. Wenn du in die Schäden ins Bauwesen guckst, natürlich Schäden an Gebäuden aufgrund von Flusshochwasser, Wärmeinseln im Sommer hoch. Und das ist schon krass, wenn man das so sieht. Auf der anderen Seite, das hat alles schon der Bericht 2008 nicht so detailliert, nicht so genau ausgearbeitet, aber schon gesagt. Also es ist keine neue Information, die wir da haben.
Nein, wir brauchen aber, glaube ich, immer präzisere Informationen, damit eben das Handeln leichter fällt. Weil wenn du nur diese Wahrscheinlichkeiten hast und diese Statistiken und keinerlei Möglichkeit, das runterzubrechen auf eine Situation in einem konkreten Ort, einer konkreten Stadt oder einer Region, dann fällt es unglaublich schwer, aus dieser allgemeinen Bedrohung mehr zu ziehen als ein allgemeines Unwohlsein. Da fühlst du dich schlecht, aber du weißt nicht so recht, was du tun sollst. Und je besser das Datenmaterial mittlerweile aufbereitet ist, und das gilt eben für die jetzt neueren berichtet, dass sie wesentlich besser im Datenmaterial sind, desto besser kann man eben auch handeln.
So, jetzt gucken wir mal auf die Handlungsfelder, also was man schon mal tun kann. Und wenn wir jetzt auf die Hochwasserkatastrophe schauen und auf die Unwetterkatastrophe, dann ist für mich eines essentiell: Wasser braucht Platz. So, und ich glaube, das ist so eine Grundregel für Hochwasserschutz, die man, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht wirklich beachtet hat. Also der Platz wurde ja Flüssen und Bächen immer mehr genommen. Ja. Flussläufe wurden begradigt, natürliche Überschwemmungsflächen wurden bebaut. Man ist ganz nah ran. Und die Auen, die natürlichen, die wurden durch Deiche und Dämme vom Wasser abgetrennt. Also das Ergebnis heute ist, wir sind eigentlich auf Starkregenereignisse nicht mehr vorbereitet, bekommen aber mehr. Und wir bräuchten einfach wieder mehr Platz an Flüssen und Bächen.
Das ist richtig. Die Konzepte dafür gibt es auch schon. In Rheinland-Pfalz etwa läuft seit Ewigkeiten die Aktion Blau. Das ist ein Konzept, bei dem Hochwasserschutz in der Fläche betrieben werden soll, da wo das Hochwasser anfängt. Mhm. Und das sind genau solche Anpassungsmaßnahmen. Wenn man erreicht, dass möglichst viel von dem gefallenen Regen nicht sofort in die Bäche geht und von dort aus in die Flüsse und dann eben Fluten verursacht, dann muss man es ganz am Anfang der Kette, da wo es runterkommt, aufhalten. Das heißt, das wissen wir alle, nicht so viel versiegeln. Ja. Das heißt aber auch, die Böden, die wir haben, möglichst aufnahmebereit machen für Wasser. Und da gibt es interessante Untersuchungen von Landwirtschaftsforschern und auch Geologen. Die meiste Aufnahmevermögen an Wasser haben Mischwälder, alte Mischwälder. Die können unglaublich viel Wasser aufnehmen, etwa 10-mal so viel wie ein Acker. Und da hängt es wieder davon ab, ob ich diesen Acker eben blank bewirtschafte oder ob der einen hohen Humusgehalt hat und viel Bewuchs. Das ist die erste Stellschraube. Wie viel Wasser kriegt man in den Boden rein? Das ist gelebte Anpassung.
Ja. So, da ich ein Mensch der Zahlen bin, noch eine Zahl. Rund 2/3 aller Auenflächen an deutschen Flüssen sind heute verschwunden und nur noch 10% davon sind laut Bundesamt für Naturschutz in einem naturnahen Zustand. So, wir haben geklärt, der Platz links und rechts von Flüssen und Bächen ist enorm wichtig, weil der Platz einfach als Überschwemmungsfläche dienen kann. Wir haben gerade über die Wälder gesprochen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch die Begradigung. Also, es ist ja vielleicht ganz schön oder praktisch, wenn der Bach so vor und im Dorf gerade und so eingetieft fließt, das Ufer ist befestigt, hat man sich schön geplant und alles schön gemacht. Doch genau das schafft natürlich bei Starkregen Probleme. Es gibt halt keinen Platz für diese starken Wassermassen. Es gibt keine Möglichkeit, dass das Wasser aufgenommen wird am Ufer. Und diese gerade Wasserführung, da entsteht eine enorme Fließgeschwindigkeit. Ich habe heute Physik quasi gepaukt, der Bernoulli-Effekt. Also je enger es ist, desto schneller fließt es einfach. Das habe ich heute gelernt auf jeden Fall. Und das heißt, wir haben da einfach den Punkt, wenn wir das beides zusammenfassen, Renaturierung.
Ja, genau. Aufnahmefähigkeit von Wasser in der Fläche, dann möglichst das Wasser zurückhalten, damit es nicht in den Bach so schnell reinkommt. Und dann, wenn es da drin ist, ihm Platz geben, damit es nicht durchschießt, sondern sich ausbreiten kann. Dann geht die Tendenz erstmal in die Breite und nicht nach vorne. Und das ist das mit deinen Auen. Und dann kann man zumindest Hochwasser brechen. Nichtsdestotrotz haben wir ja bereits, und das ist das Problem, in diesen Überflutungsgebieten, also Auen zum Beispiel, Werte drinne stehen. Und das wird unmöglich sein, das alles wieder rauszuholen. Deswegen ist das alles ja ein riesiges Flussmanagement. Deswegen hat man Polder, Fließpolder und Staustufen und alles Mögliche, um Flüsse dann doch über das hinaus, was die Natur machen würde, noch mit Menschenkraft sozusagen ein Stück weit zu regeln.
Genau, also du hast technische Lösungen, du hast auch Hochwasserrückhaltebecken, du kannst mit Deichen natürlich arbeiten. Jetzt ist es aber so, also ich habe gesehen, an der Elbe hat man nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 beim Ort Lenzen Folgendes gemacht. Den Deich hat man tatsächlich über 1 Kilometer vom Fluss entfernt ins Landesinnere verlegt. Und am Ufer selbst entstand ein Biosphärenreservat und es ist jetzt eine Riesenüberschwemmungsfläche da. Das geht natürlich nicht überall, das ist mir schon klar, aber man kann halt vor der Ortschaft oft ansetzen, sollte man, wenn man im Ort selbst dann auch nichts mehr machen kann. Das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir jetzt an die weiteren Maßnahmen gehen, was ich in der Stadt immer interessant finde, das hat auch neulich Annalena Baerbock gesagt, man könne die Kanalisation ja auch ausbauen. Da gibt es aber auch schon wieder direkt Kritik daran. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberger, sagt, naja, das halte ich jetzt für keine gute Idee. Wie groß wollen Sie die noch machen? Also in der Stadt haben wir halt das Problem der Versiegelung und dass man sehr auf die Kanalisation setzt, wenn hohe und starke Regenmassen runterkommen.
Du hast ja letztlich momentan überhaupt keine andere Möglichkeit mehr. Umso wichtiger ist es, dass man neue Gebiete ganz anders erschließt. Und es gibt ja sogar den gesetzlichen Zwang mittlerweile, das Regenwasser getrennt zu fassen und nicht mehr wie bisher in die Abwasserkanalisation zu leiten. Und das ist zum Beispiel auch unglaublich wichtig. Wenn man das Regenwasser in einem eigenen System hat und dann zum Beispiel, wenn es aus dem Ort rauskommt, ihm Raum gibt, dass es kleine Tümpel und Seen bilden kann, dann haben wir da auch ganz viel Wasser zurückgehalten. Momentan ist das so, es schießt alles in die Kanalisation. Wenn es dumm kommt und sehr viel regnet, dann fliegen die Kanaldeckel in die Luft von dem Druck, den das Wasser da verursacht. Und wenn es normale Starkregen sind, dann läuft eben Meter, also die Rohre haben oft Meterdurchmesser und mehr, schießt das Wasser quasi meterstark aus diesen Röhren raus in die sogenannten Vorfluter. Das waren mal Bäche, jetzt sind das nur noch Abwasserkanäle. Und das ist eben Teil des Problems. Also getrennte Erfassung von Regenwasser ist gesetzlich vorgeschrieben, wird immer noch nicht durchgehend gemacht und vor allen Dingen gibt es irrsinnige Übergangszeiten, bis das konsequent gemacht werden muss.
Ja, und ich meine, wenn wir uns angucken, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können jetzt nicht mehr von Jahrhundertereignissen reden, die werden häufiger werden. Aber ich glaube, wir haben eine Daueraufgabe für die nächsten 20, 30 Jahre und die sollten wir schnellstmöglich angehen. Jetzt ist das ein Punkt. In der Stadt gilt natürlich weiterhin viel Grün, Begrünung.
Wir brauchen Schwammstadt.
Schwammstadt, genau. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, wie man auch Städte gegen Hitze wappnet. Tollerweise ist, wenn ich die Stadt gut für Hitze vorbereite, das auch gleichzeitig sind ziemlich gut in Richtung Schwammstadt. Wir haben darüber gesprochen in der Folge Gärten, Umwelt und Klimaschutz vor der Haustüre. Da ging es auch viel um die Stadt. Also Fläche entziegeln, Schwämme aufbauen, damit Wasser aufgenommen werden kann und zeitversetzt auch wieder abgegeben werden kann. Was ich interessant finde, da können wir nämlich nochmal auf die Hitzemaßnahmen kommen. Es ist immer wieder die Forderung da nach Aktionsplänen zum Schutz von vulnerablen Gruppen. Klar, wenn es 50 Grad hat oder 40, das ist natürlich ein großes Problem, haben wir vorhin gesagt. Und die Kommunen sehen tatsächlich da ein Problem. Es gab eine Befragung, aber gleichzeitig haben die allerwenigsten genau das, einen Hitzereaktionsplan oder eine Hitzevorsorge. Also das Problem ist durchaus bewusst, aber ich glaube, es ist sehr komplex anzugehen.
Ja, natürlich, weil das sind oft ganz einfache und praktische Dinge, die aber nicht so einfach umzusetzen sind. Ganz stark betroffen sind ja alleinstehende ältere Menschen. Und das ist zu Teilen auch ein soziales Problem. Niemand kriegt mit, dass da jemand in seiner Wohnung leidet, sich nicht meldet, niemandem eine Rückmeldung gibt und irgendwann kommt es dann eben zum Kreislaufversagen. Das sind solche Dinge, die auch gesellschaftliche Veränderungen zur Folge haben müssen. Also, dass man sich umeinander kümmert und einfach mal guckt. Aber man muss natürlich in solchen Situationen eben auch die Krankenhäuser sozusagen vorbereiten und die Kapazitäten vorhalten, dass solche Menschen dann in gekühlten Räumen sich aufhalten können. Das können Kommunen machen, dass sie sagen, wir haben da Schulen oder Verwaltungsgebäude, wenn 3 Tage nacheinander über 30 Grad sind, wer gerne mal einfach ein bisschen im Kühlen sein will, der kann bei uns vorbeikommen. Es gibt vielleicht auch noch einen Kaffee dabei. Und,
Eiskaffee.
Das klingt banal, aber das ist exakt ein solcher Weg.
Auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nochmal ganz pragmatisch auch in die Hochwassergebiete. Jetzt muss da alles wieder aufgebaut werden. Das wird wahrscheinlich, wenn man clever ist, nicht 1:1 passieren. Heißt, die Brücken, die aufgebaut werden müssen, übrigens im Kreis Ahrweiler stehen von 72 Brücken noch um die 10. Das finde ich richtig, richtig krass.
Unglaublich.
Die müssen höher sein, die müssen stabiler gebaut werden. Das wird alles auch unfassbar teuer werden natürlich. Deiche müssen weiter ausgebaut werden. Und ich glaube, das ist zumindest eine Aussage vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Siedlungen werden auch in Zukunft verlegt werden müssen an sichere Orte. Zumindest ist diese Überlegung nicht abwegig.
Das ist absolut richtig. Das ist nur zur derzeitigen Zeit für viele Betroffene natürlich immens schmerzhaft. Und deswegen wird diese Debatte auch nicht wirklich geführt. Aber es ist nicht ohne Vorbild in Deutschland, dass man Dörfer verlegt, aus welchen Gründen auch immer. Der bekannteste ist, über 300 Dörfer sind wegen des Braunkohleabbaus verlegt worden. Da hat man kein langes Federlesen gemacht teilweise. Es sind Dutzende von Dörfern wegen Staudämmen verlegt worden oder untergegangen, die Menschen umgesiedelt worden. Wir haben 3 Dörfer, von denen ich weiß, drangegeben, weil ein Militärflughafen zu nah dran war.
Ja, und das waren alles meines Erachtens nach schlechtere Gründe als der Schutz der Bevölkerung. Ja.
Ja, auch das ist Anpassung, dass man im Zweifel sagt, das hat sich jetzt erwiesen, dass man dort zumindest einige Häuser, es muss ja nicht gleich ganze Dörfer verlegt werden, aber einige Häuser nicht wieder da aufbauen sollte, wo sie mal waren. Wirft enorme Probleme für die Betroffenen auf, keine Frage, aber gesellschaftlich ist auch das eine Form von Anpassung, dem der Natur, da wo sie verlangt, den Raum geben. Das hat sie ja deutlich getan.
Ja, so, und dann haben wir vorher noch ganz kurz angesprochen Wälder. Hier sehen übrigens die Kommunen in der Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik auf jeden Fall Handlungsbedarf, auch in Zukunft Probleme. Mhm. Also, dass man Mischwälder anlegt, dass man den Wald umbaut, dass man neue hitzeresistente Baumsorten zum Beispiel pflanzt, weil wir einfach den Wald brauchen und weil auch da, also augenscheinlich, ein sehr bekanntes Problem da liegt.
Ja, also beim Wald wäre es sicher unter Idealbedingungen am besten, man würde ihn einfach sich selbst überlassen, der findet dann den besten Weg, sich zu schützen. Aber Wald ist in Deutschland eben immer auch zu guten Teilen ein Acker mit Bäumen drauf. Mhm. Das heißt, er ist eine Wirtschaftsfläche und deswegen ist auch die Suche nach diesen Baumarten, die es besser aushalten als die Fichte jetzt, die so stark betroffen ist, sicher ein unvermeidlicher Weg, obwohl es nicht der optimale ist.
Mhm. So, jetzt muss das Ganze angegangen werden und ich möchte auch mal was Positives natürlich sagen. Zum Beispiel bei dieser Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik sagen 52% der Kommunen, gut die Hälfte, die jetzt 2020 teilgenommen haben, dass sie Konzepte, Strategien und oder politische Beschlüsse zur Klimaanpassung umsetzen oder sich diese in Planung befinden. Das ist mehr, als es noch bei der letzten Befragung waren. Und ich glaube, durch dieses Ereignis, so schlimm das jetzt war, ist das Thema einfach jetzt da und ins Bewusstsein gerückt. Und ich glaube, man kann nicht mehr sagen, es sind einzelne Ereignisse, es war ein Jahrhundertereignis. Ich glaube, jetzt sind durch die Berichte auch und durch die Informationen, die wir haben, ist das Handlungsspektrum klar. Jetzt ist nur zu hoffen, dass eine langfristige verbindliche Strategie kommt, weil Politik ja immer in so schönen Zyklen läuft und eben auch kurzfristig oft sich orientiert, dass man jetzt verbindlich das Ganze angeht und auch, dass man es national angeht, möchte ich sagen. Also zumindest national finanziert und die Kommune nicht sich selbst überlässt.
Na, das sind sie nicht. Also zum Beispiel die Hochwasserrisikopläne werden bei den Kommunen zu 90% vom Land bezuschusst, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. 10% muss die Kommunen nur zahlen. Bei den Maßnahmen sind dann 60% Landesmittel. Also das ist schon alles irgendwie regelbar. Aber es ist und bleibt immer auch eine Abwägung. Es ist immer die Frage, auch wenn wir da nicht gerne drüber reden, dass ein Bürgermeister zum Beispiel eben überlegt, nehme ich das Geld jetzt in die Hand und baue eine Auffangeinrichtung oder sowas für Geröll oder für Muren, wenn die runterkommen, Geröll und Holz und sowas, damit die mir nicht ins Dorf reinbrettern, sondern vorher abgehalten werden. Mache ich das, obwohl ich vielleicht nur mäßig hochwassergefährdet bin durch sowas? Vielleicht in 30 Jahren mal ein Unwetter kommt, vielleicht in 100, vielleicht auch nie, ja? Nehme ich das Geld dafür in die Hand oder nehme ich es für den Kindergarten in die Hand? Und dann sagen jetzt in der akuten Situation vielleicht der ein oder andere Gemeinderat, na gut, lass uns mal Hochwasserschutz betreiben. Aber in 2 Jahren wird jeder Politiker, auch die Bevölkerung in den Gemeinden sagen, lass uns einen Kindergarten bauen, das brauchen wir jetzt dringender. Das Geld ist immer nur einmal da und es wird dann für das verwandt, was näher liegend ist.
Da stimme ich dir zu und das meinte ich mit diesem nationalen Plan. Natürlich gibt es Möglichkeiten für die Kommunen, auf den Bund zurückzugreifen, aber eine Koordinationsstelle, die das national steuert für die nächsten 2-3 Jahrzehnte und zwar ganz oben angesiedelt, so meinte ich das ehrlich gesagt, fordert ja auch der Präsident des Umweltbundesamtes, der sagt, Klimawandelanpassung soll eine Gemeinschaftsaufgabe werden und muss ins Grundgesetz. Er fordert ein bundesweites Klimaanpassungsgesetz. Und seit Juli gibt es immerhin eine Beratungsstelle, das Zentrum Klimaanpassung vom Umweltministerium beauftragt, was die Kommunen unterstützt beim Wissensaufbau, bei der Auswahl von Fördermitteln oder bei Aus- und Weiterbildung. Also ich glaube, dieses Zusammenbetrachten, das meinte ich, ja, das ist wichtig.
Ja, aber du hast schon gemerkt, dass da unglaublich viel Bürokratendeutsch drin ist in dem, was du gerade in den letzten 3 Sätzen erzählt hast. Das ist alles ziemlich viel Wortgeplänkel und davon wird praktisch noch nicht super viel passieren. Ich glaube, das ist ein sehr zäher Prozess und alle müssen da ein bisschen was zutun. Also das sind ja noch andere Akteure. Wir haben über viel über Kommunen geredet. Wir selbst müssen einfach mit Warnungen besser umgehen lernen. Mhm. Das wird ein Lernprozess sein. Das kannst du nicht in ein Bundesgesetz schreiben. Achten Sie auf Warnungen. Du kannst im Bundesgesetz schreiben, wir brauchen wieder Sirenen. Ja, ja. Weil anders kriegen wir die Leute nicht aufmerksam gemacht. Aber wie die sich verhalten, das müssen wir wissen. Auch die Industrie. Also im letzten Jahr hat die BASF zum Beispiel beschlossen, als Anpassungsmaßnahme Flachbodenboote für den Rhein in Auftrag zu geben, weil die in den vergangenen Sommern allzu oft keine Rohstoffe transportieren konnten, weil der Rhein zu wenig Wasser hatte. Auch das sind Anpassungsmaßnahmen. Also da sind ganz viele Akteure gefragt, was zu tun. Und ich glaube, das wird dauern, auch wenn wir noch etliches erleben werden, was uns nicht gefällt durch diesen Klimawandel.
Bin ich bei dir, um das abschließend zu sagen. Ich meine, wir sind immer noch in Deutschland. Es gibt gesetzliche Hürden und das ist ja auch in großen Teilen gut so. Aber ich kann halt auch nicht sagen als Bürgermeister, ich baue jetzt eine Talsperre. So, und ihr seid alle damit einverstanden und wir bauen. Es gibt halt Einsprüche, Klagen, ja. Planung, Ausschreibung. Das dauert oft ein Jahrzehnt, bis das dann irgendwie losgeht. Und da muss es halt schneller gehen, indem wir irgendeine Instanz haben, die das koordiniert. Weil ansonsten passen wir uns auch noch in 30 Jahren an. auf deutlich schlimmere
Klimafolgen. Ja, hoffentlich tun wir das.
Ja, natürlich. Aber
hoffentlich tun wir das.
Aber ich meine auf dem Papier. Das meinte ich tatsächlich.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Ja. Denn Anpassung zahlt sich aus. Das ist das andere, wenn man sich anguckt, du hast gesprochen von dieser Klimawirkungs- und Risikoanalyse. Mhm. Da ist ganz viele Felder, die ohne Anpassung schon Mitte des Jahrhunderts extrem problematisch sind, wo man große Folgekosten hätte. Wenn man weitreichende Anpassung betreibt, dann sehe ich da unglaublich viel Grün. Das bedeutet, wir in Deutschland haben die Möglichkeit, durch Anpassung jede Menge Folgen des Klimawandels auszugleichen oder erträglich zu machen zumindest. Und das ist immerhin eine gute Botschaft. Wir müssen nur mal anfangen.
So, und ich fange an, ich fahre zu meinem Vater am Wochenende und ich buddel im Garten ein bisschen rum, dass wir ein Rohr machen können auf eine komplette Freifläche, dass der Garten, der etwas tiefer liegt, dass das Wasser aus dem Garten rausläuft in Zukunft und nicht mehr die Hütte überflutet.
Großartige Idee und einfache Anpassungsmaßnahme.
In diesem Fall ja. So, Werner, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.